Das war natürlich immer meine Hoffnung, dass das was bewegt, dass das so ein bisschen von dem Stigma abbaut, von der Distanz, die viele erstmal so spüren, wenn sie hören, jemand hat eine Psychose. Also ich würde nie Sendung machen wollen über psychisch Kranke, ohne dass jemand da von denen mindestens eine zu Wort kommt und sich zu dem Thema irgendwie positionieren kann.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 50 Jahre deutsche Psychiatrie, na und? Am kommenden Sonntag sind Wahlen, ach, und alle gehen hin? Ich habe sehr lange nicht mehr eine so spannende Vorwahlzeit erlebt, weil es aber auch um sehr viel Demokratie geht. Am Sonntagabend werden wir alle sehen, wo unser Land steht. Und wie es dann am Montag weitergeht. Die Welt brennt schon zu sehr, als dass wir Wählerinnen und Wähler uns einen Rechtsklick leisten sollten. Die heutige Podcast-Episode habe ich einfach kurzerhand Wähle Demokratie genannt, weil mir diese Art von Freiheit, Verantwortung und Solidarität so wichtig ist. Gesprochen habe ich letzte Woche mit Cornelia Schäfer, Journalistin. Wir blicken gemeinsam auf eine Menge von Themen und Menschen aus der Psychiatrie, über die sie in den letzten 37 Jahren unzählige Radiosendungen kreiert hat. Ich finde, es ist ein sehr interessantes, spannendes und zuversichtliches, aber nicht unkritisches Gespräch geworden. Hört rein. Bernd Niekbuhr hat in seinem Musikbeitrag Psychedelisches ausgepackt. Und am Ende dieser Episode lasse ich einen weiteren Politiker der Psychiatrie-Enquete-Debatte von 1979 im Bundestag zu Wort kommen. Jürgen Egert von der SPD. Er spricht Klartext über den damals beginnenden Reformprozess. Auch das ist aus heutiger Sicht sehr spannend zu hören. In den Shownotes habe ich wieder eine Menge Informationen zu dieser Episode zusammengestellt. Leider gab es in den letzten beiden Episoden ein paar technische Schwierigkeiten, die Links zu den Informationen abzurufen. Das sollte jetzt wieder behoben sein, ich arbeite jedenfalls daran. So, jetzt macht's euch bequem, denn diese Episode ist wieder etwas länger geworden, aber dank der gesetzten Kapitelmarken könnt ihr zu und zwischen den einzelnen Themenblöcken einfach hin und her navigieren. Demokratie ist kein Zuschauerinnensport. Zitat Robert Habeck. Und nach der Wahl ist vor der Wahl, sage ich. Alles Gute und Tschüss.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist mal wieder ein Gast, besser gesagt Gästin, hier. Erstmal Cornelia Schäfer, herzlich willkommen und ja, schön, dass das klappt.
Ja, danke, Klaus.
Cornelia Schäfer ist seit 37 Jahren, ich habe mal gerechnet, seit 1988, ungefähr freiberufliche Journalistin, hat beim WDR volontiert und viele Jahre hauptsächlich Radio gemacht. Sie hat sich 1997 das Thema Psychiatrie zu eigen gemacht und zahlreiche Themen aufgegriffen, etwa die Psychiatrie-Enquete, da habe ich jetzt gerade die letzte und vorletzte Episode auch einiges zu gemacht, ja. Die Behandlung mit Psychopharmaka, das Leben mit einer Psychose oder einer Depression unter vielen Fragestellungen, Selbsthilfe und sehr vieles mehr. In Zeitzeichen, das ist ja ein Sendeformat des Deutschen Rundfunks, ja, also genau, ich weiß nicht, schon 50 oder 70 Jahre alt.
Leuchtturm.
Genau. Ja. Und auch Features in einer langen Nacht im Deutschlandfunk, seit Jahren auch in der Zeitschrift Psychosoziale Umschau. Sie hat Veranstaltungen moderiert, Interviewkurse für Betroffene und Angehörige gegeben, lektoriert. Und im vergangenen Jahr ist auch ein Buch erschienen, dass sie zusammen mit dem Selbsthilfeaktivisten und Gründer des Bundesnetzwerks Selbsthilfe Seelische Gesundheit e.V., NetzG, Franz Josef Wagner, geschrieben hat. Der Titel ist Hinfallen, Aufstehen, Weitergehen. Recovery durch Selbsthilfe. Außerdem ist sie ja auch ehrenamtliche Co-Moderatorin des Psychoseforums in Köln.
Ja, und ich glaube, wir haben mal zusammen die Beschwerdekommission, da haben wir, glaube ich, mal zusammen drin gesessen, meine ich, von der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft.
Ja, ich war
mit drin, als interessierte Bürgerin sozusagen.
Ach,
ne? Auch schon sehr lange her, ich kann das alles gar nicht mehr so beziffern.
Ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber du hast mir gesagt, dass du dieses Jahr auch in Rente gehst.
Ja, also ich bekomme jetzt meine Rente. Ich werde 66 im Mai. Aha. Und dann, wie das im Moment dann mit dem Jahrgang so ist, sind es noch 3 Monate.
Ja.
Und dann kann ich meine Rente beziehen, da die sehr klein sein wird. Kann ich auch mal hier verraten. Dann werde ich also auf jeden Fall weiterarbeiten, aber ich kann mir jetzt auch gar nicht vorstellen, weil das klappt ja alles noch ganz gut mit dem Arbeiten,
dass ich das
jetzt dann von einem Tag auf den anderen sein lasse. Ich habe ja auch genug Tätigkeitsfelder, auf denen ich auch immer noch gerne was mache. Nicht mehr ganz so viel wie vorher. Das ist ja auch dann der Vorzug, dass man mal sagen kann, so heute gehe ich mal raus in die Natur und morgen mache ich weiter.
Ganz genau. Und wenn man dann wirklich in Rente ist, kann ich nur bestätigen, ist das wirklich ein Luxus, diese Zeit sich einzuteilen.
Ja, ne? Genau.
Also das mal, und auch mal einen Tag zu sagen, ach nee, mache ich morgen. Ne? So, das ist schon ein gnadenloser Luxus, also, das muss man schon sagen. Ne?
Das ist schon schön, ja.
Ja, wir schauen ja beide auf eine sehr lange Zeit, Psychiatriegeschichte zurück. Das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet. Meine erste Frage wäre, wie und wo hat dein Weg eigentlich begonnen mit diesen Themen oder überhaupt Journalismus? Welche Abschnitte waren das, die du da so durchlaufen hast, wenn du jetzt mal zurückguckst?
Also wenn ich mal ganz kurz sage, wie ich überhaupt zum Journalismus gekommen bin, das war einfach so eine Neigungssache. Ende der 70er Jahre bin ich nach Göttingen, von Bremen, wo ich herstamme, bin ich nach Göttingen gegangen zum Studieren. Ich habe Lehramt studiert.
So.
Aber ich wollte Journalistin werden. Damals gab es noch nicht so interessante Studiengänge, außer in München. Das war mir von Bremen aus zu weit weg und vielleicht hätten die mich ja auch gar nicht genommen. Das war ja auch nicht so einfach. Dann habe ich meine Fächer studiert, Soziologie, Politik, Deutsch. Und habe dann auch schon Praktikum gemacht bei Radio Bremen. Total schöne Sachen da machen
können. Legendären Radio Bremen.
Ja, genau. Das war wirklich sehr spannend und schön. Und dann bin ich nach dem Studium 5 Jahre in Göttingen, bin ich dann nach Köln gegangen, weil hier ja auch WDR, Deutsche Welle, Deutschlandfunk sind und waren. Die Deutsche Welle ist ja jetzt in Bonn. Und ich dachte, ja, da wirst du doch irgendwie reinkommen. Ich wollte unbedingt Hörfunk machen. Das hat mir so Spaß gemacht. Ich bin auch nicht so ein visueller Mensch. Und dann habe ich das Volontariat gekriegt. Das war auch ein bisschen wie ein Sechser im Lotto. Das war auch ganz, das waren immer viele Bewerbungen. Da war ich echt super glücklich drüber.
Wann war das ungefähr?
Das war 86, im Mai 86 habe ich angefangen. Bis Ende 87 ging das. Und dann habe ich mich direkt frei beruflich, also selbstständig gemacht, mit anderen Frauen zusammen ein Büro gegründet. Ich hätte da einsteigen können beim WDR, aber ich wollte so gerne eigene Sendungen machen.
Du hast ja auch, hast du mir mal erzählt, ne, für den Ü-Wagen teilweise mitgearbeitet.
Ja, genau. Erstmal wollte ich eigenes, also so Feature und sowas machen. Und da hatte ich natürlich jetzt ganz brühwarm die Kontakte dann zum WDR.
Ja, ja.
Das war super. Da gab es damals die Sendung Thema heute noch auf WDR 2, so eine monothematische zweistündige Sendung mit Musik, die man auch dann selber moderieren durfte, wenn man ein eigenes Thema hatte. Oh, das war also, dafür wäre ich auch zum WDR, hätte ich mich auch anstellen lassen. Aber das war natürlich eine Stelle, die kriegte man als Anfängerin nicht. Genau, dann habe ich alle möglichen Themen bearbeitet, immer auch sehr stark auf so gesellschaftspolitische Themen mich fokussiert, psychologische, das war immer schon so mein Interesse. Und habe dann, als ich für die Sendung Halle Ü-Wagen dann als Rechercheurin arbeitete, musste ich das Thema Ohr recherchieren und in dem Ordner, damals war das ja alles noch analog sortiert, dicker Ordner über das Ohr, war dann von Irene Stratenwert ein Artikel über Stimmenhörer.
Und das
hat mich total fasziniert. Ne? Da habe ich gedacht, das war, glaube ich, in der Zeit oder so. Auf jeden Fall ein super schöner Artikel, ganz spannend und ich habe gedacht, so, das mache ich für einen Hörfunk.
Ne? Ja.
Habe ich mir kopiert und dann habe ich das gemacht und habe dadurch diese Psychiatrie-erfahrenen Szene oder überhaupt Szene, kann man noch gar nicht sagen, das sortierte sich alles ja noch relativ neu. Stimmenhörernetzwerke gab es zum Beispiel damals hierzulande noch nicht.
Ich glaube schon in den Niederlanden.
Da bin ich dann in die Niederlande gefahren zu Marius Romme und habe dann auch Stimmenhörer da kennengelernt. Und dann hatte ich hier den Tipp gekriegt, geh doch mal zum auch noch recht neuen Psychoseforum in die Volkshochschule. Da sind ja Leute mit Psychose, da wirst du wohl jemanden finden, der oder die dann Stimme hört. Ne? Und das habe ich dann gemacht und habe da auch Leute gefunden und war so total fasziniert von diesem Format, also von diesem Psychoseforum und habe gedacht, also da gehe ich wieder hin. Ne? Und da bin ich wirklich kleben geblieben seit damals. Mittlerweile moderiere ich das ja mit. und habe natürlich da auch Themen gefunden. Ne?
Also das ist ja so ein Format, was oft an den Volkshochschulen oder anderen Hochschulen, also neutralen Orten, wo sich dann eben betroffene Angehörige und einfach normale, in Anführungszeichen, Bürgerinnen treffen.
Und Profis natürlich. Und also Profis, eigentlich ist das ja Trialog, aber man durfte immer, man musste ja auch nicht erklären, warum man jetzt da hinkommt. Ja. Ich habe es natürlich als Journalistin das erste Mal betreten, aber bin dann immer als interessierte Bürgerin wiedergekommen. Und das weiß man ja, dass es die gibt, die Psychose-Seminare, und eben in Köln heißt das Forum, weil man dann betonen will, dass es eben Austausch ist und keine Seminarreferate gehalten werden oder sowas. Ja, und da hat es eigentlich angefangen mit dem Interesse für Psychiatrie, und da hat sich dann ganz viel daraus entwickelt natürlich.
Ja, ne? Und wir haben ja hier und da auch schon mal so andeutungsweise in der Vorbereitung hier auf diese Episode darüber gesprochen, dass es ja eine Fülle von Themen oder Sendungen, sage ich jetzt mal, gab und gibt. Nur am Rande, kann man die eigentlich irgendwo hören oder sind die irgendwie archiviert? Oder
gibt es das? Zum Teil ja, aber zum Teil ist das schon so lange her, dass man die nicht mehr kriegt. Ich hatte jetzt, als ich mich hier so ein bisschen gedanklich sammelte für unser Gespräch, habe ich mal geguckt, ob ich meine Lange Nacht noch hören kann vom Deutschlandfunk. Ja. Und das kann man nicht. Das gibt es mittlerweile als Podcast, aber damals gab es das noch nicht. Mhm. Ich habe das auf zwei Kassetten vorne und hinten. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch laufen. Und natürlich die jüngeren Sendungen, die man macht. Ich habe aber jetzt länger nichts nur so Psychiatrie-Spezifisches gemacht oder wenn, dann mehr so über Demenz. Die kann man dann ein Jahr lang im WDR dann noch hören, die längeren Sendungen jedenfalls. Ne?
Und das heißt, du warst dann, nachdem du beim WDR so am Anfang gearbeitet hast, hast du dich dann aber schnell entschieden, dann auch freiberuflich Journalismus zu machen?
Genau, das war ja direkt im Anschluss ans Volontariat, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Ich wollte frei arbeiten und ich habe es eigentlich auch nie bereut. Also finanziell ist es natürlich echt ein Unterschied, aber die Freiheit, die man hat, das Gestalten, den eigenen Ideen nachjagen und Themen recherchieren können, wie sie einem in den Kopf kommen, das finde ich an diesem Beruf einfach, da ist man wirklich sehr begnadet, beglückt, dass man, also ich freue mich total darüber, wie ich diesen Beruf immer noch erlebe, so, ne? Das macht schon Spaß. Und
ich finde das ja jetzt schon total toll, so in meinem kleinen Umgebung, dass ich mir Themen raussuche oder irgendwann fällt mir was ein, dann guck ich doch mal nach und dann wird was draus oder auch nicht.
Ja.
Und vor allen Dingen auch immer Leute hier einzuladen. Ne?
Ja.
Also deswegen bin ich auch so dankbar, dass du heute nochmal hier, dass das klappt, weil es ist immer schön, so eben mit Leuten zu reden und sich auszutauschen. Und da habe ich schon so viele tolle Begegnungen gehabt. Und das finde ich so richtig spannend. Und ich kann mir vorstellen, wenn man es professionell betreibt, ne, gut, man muss dann irgendwie auch sein Geld damit verdienen. Irgendwie wird es da auch den einen oder anderen Kompromiss wahrscheinlich geben, inhaltlich,
Das eigentlich nicht so. Das habe ich eigentlich nie erlebt. Ich bin ja überwiegend für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja.
Und da hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass ich da jetzt in irgendeiner Weise zensiert werde. Und auch in der psychosozialen Umschau nicht. Oder was ich dann sonst noch gemacht habe.
Ja.
Aber überwiegend öffentlich-rechtlich natürlich WDR, Deutschlandfunk, Deutsche Welle und Hessischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk und so. Das war kein Problem. Nee, aber das mit den schönen Begegnungen, da habe ich natürlich jetzt auch nochmal überlegt, weiß nicht, ob du das hören willst.
Auf jeden Fall.
Also einfach so ein bisschen, was mir so im Nachdenken, was kann ich denn überhaupt beitragen hier zu so einem Podcast als Journalistin? Das sind natürlich die Themen, die ich bearbeitet habe, die ich mir ja auch zum Teil ausgesucht habe oder die sich eben angeboten haben. Also die erste Sendung war ja diese, die ich dann auch mehrfach irgendwie verkaufen konnte über die Stimmenhörerinnen.
Ja.
Und das nächste war, oder eins der nächsten Themen war schon Soteria tatsächlich. Ja. Das habe ich dann wahrscheinlich im Psychoseforum mitgekriegt oder durch die Kontakte, die ich dann schon geknüpft hatte.
Ja.
Dass es da, ich glaube, das war 98, so eine Tagung, Soteria-Tagung in Frankfurt-Oder gab. Und da war sogar der Lauren Mosher aus den USA Und in Frankfurt-Oder hatten die selber eine kleine Soteria aufgebaut. Und ich weiß nicht mehr genau, ob der Thais Urban aus Gütersloh da war. Auf jeden Fall habe ich den für die Sendung interviewt. Und dann habe ich ein Feature über Soteria gemacht. Und natürlich mit den Nutzerinnen gesprochen. Mit der Bettina Kroll, dieser Psychologin, die damals gerade ihre Untersuchung über die Wirkfaktoren von Soteria fertiggestellt hatte und das als Buch geschrieben hat, also in Buchform rausgebracht hat. Das war super spannend. Und das war sowas, da konnte ich mich unheimlich begeistern. Also dieses Thema Psychiatrie hat mich ohnehin fasziniert, also über dieses Phänomen auch der Psychose besonders. Und dann eben diese Ansätze, so eine Milieutherapie zu machen, so eine Zuflucht, das heißt ja Soteria, Zuflucht, Rettung zu schaffen, wo sich Betroffene dann erholen können oder Begleitung erfahren und nicht so technisch behandelt werden, möglichst ja nicht mit Medikamenten wenn, dann mit wenig und dafür dann eben eine engmaschigere Begleitung. Und das konnte ich damals so ein bisschen erleben da in Frankfurt. Ja, das hat mich irgendwie super begeistert und auch dafür gesorgt, dass ich immer weitergegangen bin auf diesem Weg. Ich habe ja nicht damals entschieden nach der Stimmenhörersendung, so, das wird jetzt mein Schwerpunkt.
Ja.
Sondern das hat sich quasi so organisch ergeben, weil da so tolle Themen auf mich zukamen oder die ich mir dann erarbeitet habe, die mich einfach irgendwie sehr begeistert haben. Soteria war so ein Thema, was mich begeistert hat, wo ich dann den Lauren Mosher interviewen konnte. Eben, das war natürlich klasse. Und mit anderen sprechen, das war sowas. Aber auch andere Begegnungen, weiß nicht, mit Dorothea Buck, die habe ich mal, habe ich mehrfach da besucht in ihrem Gartenhäuschen in Hamburg und habe sie auch für die erlebten Geschichten, das ist ja auch eine WDR-Sendung, interviewt. Thomas Bock auch über das Thema Eigensinn. Das fand ich auch toll. So, das war eigentlich so ein Denken, was dann entstand, auch irgendwie das Thema Psychiatrie ist ja nicht so was Abgekapseltes, da, wo so ganz komische Menschen behandelt werden und das hat nichts mit dem normalen Leben zu tun, sondern das war mir schon von Anfang an irgendwie klar, ich weiß gar nicht warum, aber dass das jedem von uns theoretisch passieren kann, dass das so eine Ausflucht der Seele ist in einer kritischen Situation, so empfinde ich das, so verstehe ich das und viele von denen, die im Psychoseforum sind, erklären das ähnlich und dass das ganz viel mit uns zu tun hat und wie wir leben, wie wir denken und da ist dieses Thema Eigensinn so ein interessantes Grenzthema, habe ich dann Hermann Hesse zitiert in der Sendung, der war ja sehr eigensinnig, der war auch in der Psychiatrie zum Teil. Und habe dann eben mit Thomas Bock darüber auch gesprochen, der dann sagte, naja, das ist oft so, wenn eine Psychose kommt, ist das oft so ein verunglückter Eigensinn. Ne? Das war auch was ich von Dorothea Buck glaube, verstanden zu haben, dass sie sagte, mir ist es die Heilung meiner Psychosen ist mir oder geglückt, weil ich die Inhalte oder die Triebkräfte meiner Psychose in mein Leben integrieren konnte. Und das ist sowas, auch so ein Gedanke, der mich fasziniert und dieses Integrieren von Dingen und nicht abspalten und verleugnen, sondern integrieren, das finde ich so einen super wichtigen Gedanken, den man überhaupt im Leben haben kann, finde ich.
Auf jeden
der
Fall,
für so ein gelingendes Leben bestimmt ganz gut ist.
Diese Vorgehensweise, die begegnet einem ja auch bei den Ex-Innen-Leuten, dass die eben da nochmal so ihre Geschichte reflektieren, aber ja auch letztendlich, um sie nicht nur zu integrieren, was ihre Persönlichkeit betrifft, sondern sogar auch zu benutzen, um anderen da Brücken zu bauen. Ne?
Was ja, müssen, aber auch um irgendwie, klar, müssen natürlich, es sind ja Notsituationen auch, ne? Und viele lösen die ja auch anders, das ist ja auch kein Muss, aber es ist natürlich toll, wenn es einem gelingt, wenn man dadurch also sich gesünder fühlt, dann, aber auch vollständiger, weil das ist ja ein Teil von einem, ne, der irgendwie ja dazugehört. Genau. Wir sind ja nicht nur durch und durch schön und friedlich und alles ist gut und geordnet, sondern das ist ja gerade anders und das geht ja uns auch so. Bloß eben haben wir das Glück, oder
dass die Ausschläge nicht so
groß genau, waren. Ne? Genau. Das war, und wo du auf die Expertin, also wo auf X-In kommst, das fand ich eben immer auch so toll, mit Betroffenen zu sprechen und deren Kraft auch zu spüren oder deren Eigensinn, deren Eigenwille, wie definieren die ihre Erkrankung, ihre Krise und was können die selber, was wollen die eigentlich selber so, ne, im Hilfesystem oder was für eine Hilfe möchten die gerne und die Lebenswege, die sich daraus ergeben. Also es waren schon zum Teil tolle Begegnungen. Ich erinnere mich gerade, in Hamburg gibt es ja, oder gab es, ich habe es jetzt gar nicht nachgeguckt, ob sie da noch arbeitet, die Psychologin Ginger Versilaf.
Ja.
Die hatte mal in den, ich glaube, 2000er Jahren, vielleicht war es auch schon 2010, ich weiß es nicht mehr, so eine Müttergruppe da. Also Leute, die Mütter, die selber psychotisch oder also selbst sehr stark erkrankt waren psychisch und aber Kinder hatten. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, diese Gruppe. Die hat das ganz toll gemacht, dass die Mütter sich auch getraut haben. Das ist ja ein wahnsinnig heikles Thema.
Ja,
ne?
Also,
die haben ja Angst dann auch, dass, dass die Kinder weggenommen werden und so, dass die so offen darüber erzählen konnten, über kritische Situationen.
Ja.
Die sie dann reflektiert haben in der Gruppe und sich versucht haben zu stabilisieren oder irgendwie Abhilfe zu schaffen.
Das war ja auch eine Kollegin von Thomas Brock, ne?
Ja, genau.
An der Uni Hamburg da.
Genau, ja.
Eine ganz
tolle, engagierte Frau, die eben mit den Frauen, mit den Müttern so gut gearbeitet hat. Das fand ich ein unheimliches Privileg, dass ich da hinkommen durfte.
Also, und du das hast aufnehmen. Dann da aufnehmen.
Ja, ich durfte das aufnehmen und da habe ich eine Sendung draus gemacht. Das war also auch eine der herausragenden. Begegnungen auch mit diesen Müttern, aber auch mit Gingelwerdern. Fand ich schon klasse. Ja, diese Kraft, das wollte ich nochmal betonen, dass ich oft so einen Respekt habe vor den Leuten. Also gibt ja oft ganz große Nöte und schwierige Lebenswege.
Ja.
Aber was dann oft doch noch irgendwie so an Sinnen generiert wird und eben als Ex-In zu arbeiten zum Beispiel oder diese Situationsbegleiter, die Ärztin, die Renate Schernus in einem ihrer Bücher porträtiert, die Hausärztin im Kiez, ist eins der Bücher von Renate Schernus, die ja auch die Kunst des Indirekten geschrieben hat, was ich sehr liebe. Und die hat ja dann mit ihren Patienten, die hat ihren Patienten so Jobs quasi verschafft, so informelle Sachen in der Nachbarschaft, einer alten Frau helfen oder hier die Einkäufe zu tragen oder sowas. Und das finde ich so, auch so was Normalisierendes, was ich immer gut finde, so in dem Bereich oder überhaupt, dass man sagt, was kann ich, ne? Was kann ich einbringen? Ja, und
ich hänge gerade zu dem Gedanken nach, dass ich jetzt ja auch immer als ein Privileg, also was auch viel Respekt bei mir hervorgerufen hat, so reingelassen zu werden in so Themen und in so Geschichten.
Ja.
Und damit ja auch in eine richtige intime Atmosphäre oder Sphäre sozusagen.
Ja.
Ne? Und das finde ich gerade, wenn das öffentlich ist, man hat sich ja viele Jahre auch immer wieder auf Tagungen dann da rumgetrieben und ich erinnere mich an eine Situation, weil mir das so auf die Nerven ging, dass immer nur die Betroffenen, die sogenannten Erfahrenen, ihre Geschichte da vor großem Publikum, das war sozusagen der die Eintrittskarte, dann oft auch noch gegen geringes Honorar oder so oder überhaupt nicht, was mich immer sehr geärgert. Und ich habe dann auf einer Tagung mal von meiner ganz persönlichen Sache erzählt, damit angefangen. Die wollten natürlich was völlig anderes von mir hören, aber mich hat das so genervt, dass ich dachte, ich muss da auch mal was ganz persönlich, was keinem Mensch eigentlich angeht, mal hier erzählen.
Ja.
Und dann kann ja jeder gucken, was er damit machen kann. Aber das fand ich so... Da habe ich mit vielen erfahren und darüber gesprochen, dass die gerne angefragt wurden und gerne genutzt, ich sage jetzt mal nicht benutzt, aber genutzt, um dann am Ende irgendwie auch noch um ihr Fahrgeld zu betteln, damit sie das wenigstens rausgeschnitten sind. Das hat mich immer geärgert, aber nur so in Klammern mal.
Ja, aber das hat natürlich auch den Aspekt, dass die überhaupt zu Wort kommen, also dass die gehört werden und eventuell sich ja dadurch auch irgendwie was Gutes tut in der Psychiatrie, in der Hilfelandschaft, in den Köpfen der Leute, die das hören, jetzt meine Sendung, das war natürlich immer meine Hoffnung, dass das was bewegt, dass das so ein bisschen von dem Stigma abbaut, von der Distanz, die viele erstmal so spüren, wenn sie hören, jemand hat eine Psychose. Das finde ich schon wichtig. Also ich würde nie Sendung machen wollen über psychisch Kranke, ohne dass jemand da von denen mindestens eine zu Wort kommt und sich zu dem Thema irgendwie positionieren kann. Und das andere mit dem Persönlichen, das habe ich natürlich auch im Psychoseforum erlebt. Also da bin ich ja quasi als eine von vier Parteien, also die interessierten BürgerInnen, da aufgetreten. Ja. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass das ja auch ein Unterschied ist. Also ich habe dann irgendwann mal erzählt, dass ich als junge Frau so in den Endzwanzigern mal so zwei Jahre waren das, glaube ich, so Panikattacken hatte.
Ja.
Und ich weiß noch, wie mir das Herz geklopft hat im Hals, als ich das so erzählt habe. Und weil ich das zwar nie verheimlicht habe in meinem Umkreis, so, aber in so einer Runde, wo dann irgendwie 60 Leute sitzen ne? und wo man vorher als Journalistin aufgetreten ist. Und dann kann ich mich nur erinnern, dass dann ein paar Leute dann geklatscht haben und dann und da habe ich gemerkt, dass sie das gemerkt haben, was mich das jetzt so ein bisschen an Überwindung gekostet hat und dass die das irgendwie gut fanden. Und das finde ich so schön daran, an diesem Austausch da, dass man so ohne Maske da sein kann und es mag viele Situationen im Leben geben, wo man die Maske dann lieber mehr aufhat oder so, ja. Aber ich bin eigentlich jemand, ich gehe am liebsten ohne Maske und deswegen mag ich das, glaube ich, auch so gerne da. Und das war zum Beispiel auch sowas, wo ich dachte, ja, ich traue mich was und ihr traut euch was.
Ja,
so, ne? Und
ja,
das
ja.
ist auch in Interviews, habe ich nie das Gefühl, ach, der arme Betroffene sitzt jetzt da und ich bin so toll und interviewe den irgendwie.
Ja, ja, nee, das ist komplett so das, was ich da auch immer empfinde. Ich meine, ich habe das ja immer in einer anderen Rolle oft erlebt. Ich war natürlich irgendwie geschützter durch so eine Profi-Rolle, ne? Aber ich habe das immer versucht, so weit das abzulegen, wie das irgendwie auch den anderen nicht verunsichert, ne? Das ist in so einer Beziehung ja oft auch nochmal ein Problem, wenn dann die Therapeuten, was ich von ihren Problemen nur erzählen, dann hat das Gegenüber dann irgendwann nichts mehr davon.
Nee.
Weil das muss man eben, ja, aber es gibt es tatsächlich. Also natürlich hört man ja immer wieder, es ist unfassbar. Und insofern muss es so eine Balance haben. Ne? Aber ich finde auch, dass man lieber ungeschminkt, obwohl ich ja hier in Köln auch Karneval immer sehr geschminkt bin, aber lieber so im Alltag.
Ja, Jeck bist du dann.
Okay, richtig. Ja, ja, ja. Nein. Ja, vielleicht noch ein paar Themen.
Ja, genau. Ich muss gucken mal gerade in meine Stichwortliste. Ach, genau, ich wollte eigentlich erzählen, dass ich mich immer so für diese Ansätze interessiert habe, die eben so eine Normalisierung begünstigen. Also das Gefühl, das sind Menschen wie ich und du und wie können wir denn uns jetzt hier im Hilfesystem gut miteinander bewegen? Und da fand ich eben natürlich, die Sozialpsychiatrie ist mir da wesentlich näher als jetzt die biologische Psychiatrie, die so sehr auf ihr Medizinertum pocht und dafür ja, wenn man das glauben kann, was Stefan Weinmann und der Hasler geschrieben haben, gar keine Evidenz eigentlich anführen können. Und während in der Sozialpsychiatrie kannst du ja ziemlich direkt beobachten und das ist ja auch nicht alles gut, was da passiert. Ne? Manche binden die Leute, die Klientinnen ja auch viel zu sehr an ihr System. Ja. Das finde ich auch nicht so glücklich. Aber da wollte ich erzählen, das ist auch schon viele Jahre her, da war ich in Marienhospital in Eickel, also in Herne, und habe da den Matthias Kresor kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Sendung war.
Ja.
Und den fand ich so klasse, der hatte diesen Satz, der Mensch ist nicht nur krank, wenn er krank ist.
Ja.
Und das sind so Sachen manchmal, die habe ich mir die ganze Zeit bewahrt. So, das ist mein Schatzkästchen, der Zitat.
Ja.
Nein, aber so die Haltung, die der hatte und was er erzählt hat, da ging es, glaube ich, um Deeskalation. Also,
so,
dass man ohne Zwang versucht auszukommen. Und da der ja eine sehr offene Psychiatrie da betrieben hat, mit sehr viel Gemeindeanbindung, Gemeinde kam rein. Also, der ist gestorben vor einigen Jahren, deswegen sage ich kam. Aber der Ansatz wird da ja weiterverfolgt. Mhm. Da war das ein gutes Beispiel, einfach zu gucken, wie schafft ihr das? Ne? Und dann hat er ja auch mal erzählt, wie da ein hocherregter Patient von der Polizei gebracht wurde, war, glaube ich, Türke. Und dann hat er einfach die Situation deeskaliert, indem er den gefragt hat, so, ob er Kinder hat und wie die heißen. Dann haben sie sich über Namen unterhalten. Im Türkischen haben ja die Namen auch oft so eine direkt, ne, Liebe, Safe, da heißt das, glaube ich. Also jedenfalls so, das sind solche ganz bedeutungsvollen Namen. Und dann haben sie sich wie zwei Väter über Namen unterhalten. Und auf einmal war da irgendwie die Luft raus
super,
aus der Aggression, aus der Angst. Und das fand ich so, das sind so Sachen, die mir unheimlich gut gefallen. Also der hat mich total beeindruckt. Naja, Dorothea Buck habe ich schon gesagt, klar. Klaus Dörner, der war ja auch mit in der Langen Nacht. Da hatte ich so einen trialogischen Kreis um mich dann versammelt, Susanne Heim. Hier aus Köln, die hast du ja auch schon interviewt, Rat- und Tatgründerin und mit mir in Psychose, also ich bin mit ihr im Moderatorenteam im Psychoseforum. Die, also Klaus Dörner und dann noch Sibylle Prinz.
Ach, ja, super. Ja.
Die ist ja auch leider schon verstorben und die habe ich auch, das war auch eine sehr beeindruckende Frau, finde ich. Also sehr klug, auch sehr eigenwillig, auf eine sehr gute Art und Weise, sehr eigen in ihrem Urteil, in ihrem, was sie erzählt hat, ganz toll. Also und ja, Ginger Vasilov habe ich schon erzählt.
Ach, vielleicht kann man ja diese lange Nacht da nochmal digitalisieren oder so.
Ja, das wäre toll, das habe ich mir schon überlegt, das kann man ja zum Teil.
Kann man
so
ja
Läden,
vielleicht.
Manchmal schreiben die ja, bringen sie ihre ollen Kassetten.
Ja,
und
das geht. Und vielleicht dann kann man die nämlich nochmal wieder zur Verfügung stellen. Also
ja,
so, das ist so der.
Also ich fand, das
Gedanke.
War so, da habe ich, das war ja 2005, als die kam, da hatte ich schon 8 Jahre Themen gemacht aus diesem Bereich Psychiatrie.
Ja.
Und ich hatte schon richtig mein Schatzkästchen voll mit tollen Beiträgen, also vor allem durch diese tollen Leute, die da drin vorkamen. Ja, ne? Ja. Also Matthias Krisor zum Beispiel oder aus Bielefeld, wie heißt der noch, der da Psychiatrie-Beauftragter geworden ist.
Ich weiß, aber ja. Den Namen...
Jedenfalls, der hat auch erzählt, wie er mit seiner psychischen Erkrankung lebt und was er trotzdem schafft jetzt und wie er das so, ne, wie er quasi genesen ist, soweit, dass er da tätig sein konnte. Ja. Und fällt mir sicher nachher noch ein, der Name. Ja, oder Dorothea Buck, die Geschichte. Und dann hat die Redakteurin, die Monika Künzel damals, sie hatte dann auch, die war auch ganz inspiriert von dem Thema. Die fand das ganz toll, so eine lange Nacht dazu zu machen. Wir haben das genannt Blickwechsel, irgendwie Blicke auf den Wahn. Vorsicht, es wird zurückgeguckt oder so. Also es ging so darum, dass wir jetzt nicht das beglotzen, so dieses, diese sonderbaren Menschen, sondern dass wir eben so einen Austausch da haben, schon durch die Gäste, aber eben auch in den Beiträgen selbst. Mhm, und die hat ganz tolle Musik und zum Teil auch ganz tolle Gedichte und sowas beigetragen, die sie so, da hatte sie einfach mehr Nähe noch dazu. Ja, ne? Das ist echt eine schöne Sendung geworden, finde ich. Was ich noch einmal sagen kann, ist das, was ich sehr aufregend fand damals, weiß gar nicht mehr welches Jahr, das war 2008 war es, glaube ich, wo ich über Alfred Stief berichtet habe. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt.
Nein.
Das war so ein durch einen Unfall leicht geistig behinderter Mann, der mal einer Frau nachgestellt hatte und aber nicht geschafft hat, sie irgendwie sexuell zu bedrängen, aber in der Absicht.
Ja.
Die hat sich dann irgendwo verbarrikadiert auf so einem Hof und der ist dann in Maßregelvollzug gekommen und saß dann 20 Jahre da. Mhm. Und dann gab es da die Susanne Lüftner-Haude, die Kunsttherapeutin, und die hat mit ihm gearbeitet. Der war nämlich Künstler, der hat super toll gehäkelt, also ganz tolle, irre Sachen gehäkelt, wirklich mit großem Geschick und bunt und eigensinnig.
Ja.
Und die hat das geschafft, den quasi rauszueisen. Die ist nachher selber seine gesetzliche Betreuerin geworden, hat sich aber Jahre angelegt. Die Susanne Lüftner-Haude hat sich dann auch um ihn gekümmert, als er raus war. Ne? Das war eine ganz schöne Ackerei, den rauszukriegen. Ne? Und ich habe ein bisschen dazu beigetragen, sage ich jetzt mal, etwas vermessen, indem ich da auch drüber berichtet habe und so ein bisschen genutzt habe, was sie recherchiert hatte schon und natürlich dann weiter recherchiert habe und so. Das war schon auch irgendwie aufregend, weil man sich dann gegen das System sozusagen ein bisschen stellen musste. Und ich bin
An der Stelle fällt mir nur mal, wir haben eben ganz kurz schon mal darüber gesprochen, dass du so den Eindruck hast oder dass du weißt, dass jetzt von den öffentlich-rechtlichen Anstalten, wo du dann mit einer Idee oder mit deiner Sendung kamst, jetzt nicht Einfluss drauf genommen wurde, was den Inhalt betrifft. Aber andererseits gefragt, finde ich es ja schon auch interessant, dass diese Themen, auch jetzt gerade so eine forensische Situation, überhaupt, dass jemand da, eine Redakteurin oder so, sagt, okay, machen wir, ne? Weil die setzen sich ja damit selber auch ziemlich, positionieren sich ja damit auch.
Ja, ja, ne? Das war auch ein bisschen heikel da in der, gar nicht.
Nee, aber...
Aber das, da hatte ich eigentlich immer ziemlich viel Glück oder ich habe so viel Enthusiasmus für meine Themen an den Tag gelegt, dass
die keine Chance hatten, Nein zu sagen, ne?
Dass die dann irgendwie mit ganz ergriffen waren, was das jetzt für ein wichtiges Thema ist.
Ja,
glaube ich. Ich hatte da relativ wenig, oder ich weiß überhaupt nicht, wann ich mal, ich habe nie gesagt, oh Mist, mit diesen Psychiatrie-Themen, die mir so am Herzen liegen, komme ich ja überhaupt nirgendwo rein oder so.
Ja.
Es gab ja auch vor mir schon Carmen Thomas, die sich da sehr mit befasst hat. Auch die Helga Kirchner im WDR hat auch diese Themen gerne und engagiert gemacht.
Ja.
Also da gab es schon eine Tradition und ich war dann schon eine, die das sehr, sehr weitergetrieben hat. Ne? Also
ja, die kam Thomas, mit der habe ich ja ganz am Anfang von diesem Podcast vor vielen Jahren gesprochen, weil ich sie auch aus dem Zusammenhang kannte, was hier die psychiatrische Tagesklinik in Köln anging damals. Und die hat auch nochmal erzählt, dass sie schon bevor überhaupt das mit der Enquete richtig losging, eben auch rumgereist ist, immer mit so Delegationen und da in Psychiatrien reingeguckt hat, also sowohl im Ausland, aber auch vor allen Dingen natürlich im Inland, in diese Schlangengruben da reingeguckt hat. Und das war ja noch sozusagen die Zeit, ich habe 1975 angefangen da zu haben, da war es immer noch grausam, aber das war nochmal 15 Jahre vorher oder 5 Jahre vorher. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend, was sie davon erzählt hat. Ne? Das war schon nochmal... Und das bringt mich aber zu der Frage, wir können aber vielleicht gleich, hast du ja noch ein paar Themen, von den Sendungen. Und zwar, wie weit ist es denn wichtig, dass aktuelle Themen, also wie jetzt, es gibt zwei aktuelle Themen, die ich denke, das ist einmal sowas, was eher Trockenes, 50 Jahre Psychiatrie-Enquete, das jährt sich ja dieses Jahr, ist für Außenstehende wahrscheinlich wäre schwer einschätzen, aber wenn man es mit der Reform verknüpft, dass das eben dahinter steckte und die Verbesserung der Verhältnisse, dann geht es schon, inwiefern so etwas eine Rolle spielt, auch was deine Themenauswahl oder Ideen anging. Und die andere Frage, aber aktuell, das ist eher brisanter, dass jetzt ja durch dieses fürchterliche und traurige Attentat jetzt in Aschaffenburg ja auch wieder dieses, und auch vorher schon, auch wieder dieses Thema psychische Erkrankte, sage ich jetzt mal, gleich gewalttätig, und dann kommen noch Ausländer dazu. Mhm. Und also das ist ja eine ganz gefährliche Mischung. Und inwiefern denn auch so, also ganz schwierige, da ging es ja auch zum Teil wiederum, so ein Zentralregister einzurichten. Ich habe da in der Rede von der Gesundheitsministerin von 1979, die habe ich nämlich letzte Woche hier in dem Podcast ziemlich gekürzt, aber gehört. Hat damals schon darüber und dagegen gewettert, gegen so ein Zentralregister. Ne, das war damals auch schon ein Thema. Ich weiß dann gar nicht, wie sich das weiterentwickelt hat. Aber meine Frage ist eigentlich so, solche aktuellen und teilweise auch sehr brisanten Themen, inwieweit haben die denn Einfluss auf deine Themenwahl oder deine Ideen auch zu bestimmten Sachen senden?
Ja, natürlich total eigentlich. Also das bewegt mich dann ja schon auch sehr. Also ich meine, einmal diese Jahrestage sind natürlich für uns freiberufliche Journalistinnen immer ein guter Anlass, irgendwie ein Thema durchzudrücken sozusagen. Ne? Das jetzt, ich habe zum Beispiel im Jahr 2000 habe ich was über 25 Jahre Psychiatrie-Enquete gemacht. So ein Feature dann. Witzig, ne? Ist genau 25 Jahre jetzt her. Ja. Meine Güte, bin ich alt geworden. Und andererseits natürlich so diese Denunziation ja schon fast. Aber gut, ich will das jetzt gar nicht, ich möchte das eigentlich gar nicht so zuspitzen. Aber so dieses Unterkomplexe, was du, glaube ich, auch so gesagt hast, die Beschäftigung mit dieser Materie, wo man verzweifelt fast innerlich und denkt, meine Güte, ne? Das ist so so pauschal, was die da sagen, und so falsch dann auch und so schädlich. Da muss man doch jetzt was machen. Ne? Ja. Und so Jahrestage, das ist immer gut, wenn man dann darauf hinweisen kann und kann sagen, so, ne, da müssen wir jetzt mal was drüber machen. Auf jeden Fall. Also das ist immer ein Argument eigentlich. Ja, und, die NS-Zeit ist ja jetzt dann auch viel angeführt worden.
Genau, ne? Die ist auch wieder so gefühlsmäßig.
Die Gefahr solcher Register und überhaupt so zu denken schon, aussondernd sozusagen.
Mit dem Ralf Seidel ja auch ein längeres Gespräch gehabt, und dass er da auch so eine große Sorge hat, dass er meinte damals, dass es gar kein Thema ist in der Gesellschaft, so die psychische Erkrankung oder dieses Phänomen verrückt sein, ne? Und dass es aber knallhart zack auf einmal dann da ist und dann in so einer Zuspitzung und in so einer Ungenauigkeit, dass es schlecht ist, wenn man nicht dauernd eigentlich auch über dieses Phänomen redet. Ne?
Und eben diese, was ja auch in manchen von diesen offenen Briefen so angeklungen ist, so dieses, hey Leute, das sind jetzt nicht irgendwelche kleine Schar von Irren oder, wenn man Pech hat, in Anführungszeichen, eine große Schar von Irren, sondern das ist eine psychische Anfälligkeit, die wir alle haben. Ne? Das könnte euch auch ereilen. Passt mal auf, was ihr da sagt. Ne? Das finde ich auch so wichtig. Ne? Das auch in Sendungen, also wenn ich zum Beispiel über Leute berichte, die irgendwas gemacht haben und auch noch eine psychische Krise erlebt haben, dann ist das für mich auch eine gute Gewichtung. Ne? Dass man sieht, Menschen wie du und ich, ne? Wie Matthias Kriso sagt, der Mensch ist nicht nur krank, wenn er krank ist, sondern gleichzeitig ein toller Turner oder eine, eine tolle Genesungsbegleiterin oder sowas.
Ja, ja.
Mir fällt nur noch eine Begegnung ein, ich habe irre viele Begegnungen, wahnsinnig viele Themen, also Jugendpsychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie, und auch, war in so vielen Anti-Stigma, habe ich mit Asmus Finzen drüber gesprochen, habe ich mal so am Abend vorgestellt, dass dann kritisch gewürdigt seinen Ansatz und was ich mal sehr, so menschlich auch sehr beeindruckend fand, das war mal ein Ehepaar, wo die Frau depressiv erkrankt war und ihr Mann Die haben mir dann so offen und ehrlich irgendwie erzählt, wie so ihre Beziehung, wie sie versuchen und darum ringen, dass sie irgendwie beieinander bleiben können und sich irgendwie aushalten und wie jeder so seine Fluchten sucht und wie der Mann zu ihr stand so und sich so bemüht hat, irgendwie selber heil zu bleiben, was gar nicht so einfach war, weil das eine sehr belastende, schwere Depression war. Und wie die Frau auch so kleine, liebevolle, wenn sie mal konnte, so kleine, liebevolle Sachen für ihn geschrieben hat. Also da war ich ganz fertig hinterher. Also ja, habe ich wirklich gemerkt, wie mich das noch ganz lange so begleitet hat. Ne? Also auf eine, ja auch schöne Weise, weil die das gut gemacht haben.
Aber da muss man sich natürlich auch Zeit zu nehmen wollen, was zu hören. Ne? Also das ist immer so, da verzweifle ich manchmal ein bisschen drüber.
Ja, da verzweifle ich auch manchmal drüber, dass viele Leute denken, es gäbe da irgendwelche schnellen Lösungen und radikale Lösungen wären richtig dabei. Muss man so viel Mühe und Liebe irgendwie in das Hilfesystem oder in diese einzelnen Beziehungen stecken, da was voranzubringen. Und das, finde ich, habe ich ganz oft beobachten können. Ne? Oder hier Matthias Heißler in Geestdach. Das sind einfach engagierte Leute, die was bewegen wollen, ne? Und die auch irgendwie nicht abgehoben sind. So, ne? Das finde ich immer toll. Also da habe ich das Glück gehabt, viel Gutes zu erleben und hab mich auch mal kritisch mit der Früherkennung befasst. Weil das ja im Prinzip, kann man ja sagen, toll, wenn man es irgendwie schnell erkennt und schnell helfen kann, aber die Hilfe ist ja jetzt irgendwie dann auch meistens, besteht ja in Medikamenten auch. Jetzt habe ich nochmal dieses Care-Projekt mir angeguckt. Da war ich so ein bisschen unentschieden, was ich davon halten soll. Da muss ja auch jeder und jede selber entscheiden, will ich mich dem aussetzen. Es sind ja keine Kinder, die da reingeschickt werden, sondern Menschen, die dann auch vielleicht schon selber irgendwie sagen können, will ich mich in dieses System begeben. Ne?
Aber das war ja auch hier in diesem, aktuell kann ich das natürlich nicht mehr beurteilen, aber in diesem Früherkennungszentrum der Uniklinik Köln.
Da hatte ich 2002, habe ich nochmal nachgeguckt, ich da mal was drüber gemacht und damals hat mich das überhaupt nicht überzeugt und das war auch überwiegend zu Forschungszwecken.
Klar, es war ja auch Gelder der Pharmaindustrie.
Und da waren auch Leute, die gesagt haben, wenn ich nicht diesen Weg mitgehen wollte, den die da vorgegeben haben, dann konnte ich gar keine Hilfe da kriegen. Ne? Und das ist sicher heute, oder hoffe ich zumindest, ein bisschen anders. Ich konnte ja jetzt nur ein Interview machen und habe jetzt nicht da den Einblick gehabt. Ne? Das wäre jetzt ein bisschen größer angelegte Sache dann gewesen.
Ja,
ne? Also ich bin da skeptisch, aber gut. Also das muss jeder selber wissen. Bei uns im Psychoseforum ist es ja auch so, da sind jetzt nicht Leute von einem bestimmten Schlag, sondern da sind Leute, die schwören auf ihre Medikamente und kommen damit ganz gut klar und andere sind verzweifelt und sagen, mein Sohn kennt sich nicht wieder und der will das nicht und so ist das eben. Ne? Und das lassen wir ja natürlich logischerweise auch alles einfach so gelten und das ist einfach toll, wie da so eine Resonanz dann entsteht, wenn jemand was erzählt. Und
ich habe mich ja in den letzten Phasen meines Berufs dann nochmal mit diesem offenen Dialog beschäftigt. Und das erinnert mich auch immer daran, dass man es ja auch aushalten muss, dass Dinge einfach gesagt werden, ohne dass jetzt man eine Lösung findet. Aber es wirkt ja trotzdem.
Ja.
Ne? Das wirkt. Und das ist was, wo gerade so Vollprofis und ich sag mal so auch die Berufsgruppe der Ärzte da immer meint, noch schnell irgendwie jetzt. Sie müssen selber eine Lösung anbieten. Viele Sozialarbeiterinnen, für die ist das ja auch kein Leben, wenn sie nicht selber jetzt einen Vorschlag machen und der aber dann nicht funktioniert und dann wird wieder ein neuer gemacht. Aber dieses Aushalten, dass jemand eigene Lösungen, eigene Ideen hat, die vielleicht mal scheitern oder anders sind oder nicht ganz so toll sind, wie man sich das vielleicht als Profi vorstellt, das habe ich so nochmal so in den letzten 8 Jahren nochmal richtig gut gelernt, sage ich mal, das auszuhalten, das durch diesen offenen Dialog, durch diese Vorgehensweise, dass gerade dann auch in Familien oder in anderen Freundessystemen eigentlich die Lösungen immer schon irgendwie auf dem Tisch lagen. Man muss nur irgendwie gucken, wie kommt man dran, wie kann man sie modifizieren, wie kann man sie unterstützen und so. Das fand ich total spannend, ne? Und
das hat mich auch sehr interessiert. Deswegen habe ich ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon drüber gesprochen haben, ich mache ja jetzt auch so einen Podcast mit für den Bundesverband.
Nein, noch nicht, aber soll
ich. Genau, das war vorher, ne?
Ja.
Genau, ja, ich mache habe so 6 Beiträge für so eine Podcast-Reihe, die jetzt am 21. Februar beginnt oder begonnen haben wird, wenn das Gespräch hier gesendet wird wahrscheinlich. Und habe dem ja dann den Namen, also meine Beiträge stehen unter dem Motto, kein Mensch ist eine Insel. Und weil das mir so am Herzen liegt, also solche Ansätze zu finden, wo einer nicht ausgesondert wird und da wird dann irgendwie probiert, wie kriegen wir den wieder hin, sondern jeder Mensch wird als ein Teil eines Umfelds begriffen und manche, das weist Susanne Heim mich immer sehr drauf hin, sehr streng, wenn ja. ich so betone, oh, wir alle zusammen und so sagt sie ja oft, ja, viele wollen ja auch erstmal gar nicht verstanden werden oder wollen irgendwie sich zurückziehen. Na klar, trotzdem sind sie natürlich umgeben von Menschen von und da gibt es eine Interaktion, ob man das will oder nicht. Ne? Und sei es auch nur im Kopf. Ne? Wie kann eine Hilfe aussehen, die eben die Menschen so als Teil ihrer Umgebung auch immer begreift und die Umgebung auch mit einbezieht, zum Beispiel beim Open Dialogue ja. oder bei der systemischen Herangehensweise oder eben auch Familienpflege. Lässt man die Menschen ja auch nicht alleine. Ne? Und da versucht man auch so einen Alltag zu etablieren. Wie kannst du hier helfen? Irgendwie, Also so, das finde ich immer gut. Und ja.
Wo findet man den Podcast, weißt du das?
Unerhört nah soll der heißen. Ach so. Und der wird auf der BAPK-Seite dann zu finden sein.
Mhm. Und mir fiel nur gerade ein, mein erster Leitspruch. Ich habe in den 80er Jahren so eine systemische Therapieausbildung mal gemacht. Und da war... der Buchtitel von demjenigen, der diese Ausbildung da leitete, kein Mensch lebt allein zusammen, ne? war der Buchtitel. Aber das war so ein, ist mir auch immer hängen geblieben. Ja. Ne? Also das ist ein bisschen paradox, ein bisschen widersprüchlich, aber da wird man im Moment stutzig und sagt, ja, stimmt. Also egal, wie man lebt, man hat dort ja immer Bezüge. Ne? Oder man steckt in einem System, ist noch ein bisschen kalter Begriff dafür, aber man steckt immer in Beziehungen auch irgendwie.
Ja, aber da fällt mir jetzt wiederum ein, was Dorothea Buck immer gesagt hat, dass sie so drauf betont, so drauf gegangen ist, dass dieser Zusammenhalt mit den psychisch kranken Menschen oder denen, die gerade psychisch krank geworden sind, oder dass da so ein Zusammenhalt ja auch davor schützt, dass die ausgesondert werden. Ja. Ne? Ich sage jetzt die, dabei sage ich das sonst nie. Also dass die Gesellschaft sagt so, da gibt es Menschen, die sollen nicht zu uns gehören, die schädigen uns als Gesellschaft, die sind zu teuer, die machen uns Angst, irgendwie, die sollen weg, erstmal auf eine Liste und dann möglichst aus den Augen irgendwie. Ne? Das kann ja immer wieder passieren. Ja, ja. Und dass Dorothea Buck immer so gesagt hat, wie wichtig das ist, da Verbindung zu haben, zu sprechen und das zu kennen und irgendwie zusammenzuhalten. Das muss man ja fast mal wieder sagen jetzt, wie wichtig das ist. Ne?
Ich habe ein bisschen die Zeit im Blick.
Ne? Ja, das ist sehr gut, dass du das machst.
Aber mir ist nochmal jetzt so schon klar geworden, aber vielleicht ist ja auch spannend, sich hin und wieder mal zu treffen und nochmal so ein bisschen gemeinsam zu reden. Also das ist schon beeindruckend, über diese lange Zeit auch so intensiv mit Themen aus einer, ich sag mal, schon distanzierten, auch journalistisch-professionellen Betrachtungsweise diese Themen beackert. Und das ist ja schon, wie du eben immer sagst, das ist schon ein Schatzkästchen, ne? Ja. So was da ist. Und ich finde ja, dass man das auch irgendwie konservieren muss. Ne? Wie auch immer so ein Podcast dazu beitragen wird, weiß ich nicht. Aber es geht ja immer darum, auch nochmal, was bleibt. Ne? Was bleibt von dem, was man so über die Jahrzehnte denn gearbeitet hat. Ne? Mhm. Am Ende von diesem Podcast, jeder Episode, ist ja so, dass mein Kollege und Co-Autor Bernd Nickbuhr immer nochmal so einen Musikbeitrag macht. Der ist ja, wir haben da viele Sachen aufgegriffen. Ich finde, das sind auch so Schätzchen, ich bin da nicht so nah dran, was so Musik angeht, aber deshalb diese Frage nochmal, was hast du denn, was spielte für dich denn für eine Musik jetzt, aber auch früher denn eine Rolle? Würdest du einfach so ein bisschen sagen können, was deine Musikrichtung ist?
Ja, Richtung fällt mir irgendwie gar nicht so ein. Ich mag ganz verschiedene Sachen. Aber klar, ich bin in den 70er Jahren jugendlich gewesen, also 59 geboren. Das heißt, ja, genau, die 70er Jahre waren Jahre auch musikalisch natürlich. Ne? Klar, also Rockbands, irgendwie Pink Floyd, ne? Mag ich super gerne. Wish You Were Here. Und, also das sind Lieder, die kann ich heute auch noch mit großem Behagen wieder hören. Genesis, Queen, war ja auch später dann noch, also die sind ja ganz lange aktuell gewesen. Aber wenn ich so sage, was für eine Art von Musik mich heute so sehr bewegt irgendwie, dann ist das wirklich, und das hat mich immer bewegt. Früher gab es ja Alexandra, diese Sängerin, bei einem Autounfall, glaube ich, umgekommen ist. Die hatte so eine wunderbare Art, so melancholisch und gleichzeitig
irgendwie... Mein Freund der Baum, genau.
Ja, ja. Und diese Sehnsucht ist ein altes Lied, der Tiger und so, ich kriege Gänsehaut. Und das sind so Sachen, Oder Klezmer-Musik liebe ich. Aha. Also, ne? Ja. Nora Feitmann und Kropke oder wie die ganzen Gruppen heißen, die machen tolle Musik. Und das ist dieses, was mich wirklich im Innersten irgendwie berührt, ist, wenn es eine Melancholie hat, eine Traurigkeit und gleichzeitig so eine Feier des Lebens. Also so, das ist ja im Klezmer ganz oft. Dann mit diesen Klarinetten, da, die sind ja fast wie menschliche Stimmen manchmal, wie so ein Klagen. Und gleichzeitig machen die dann so eine wilde, ausgelassene Melodie. Also das ist sowas. Das
die Leute kommen dann auch ins schnell ins Wippen. Ne?
Ja, also, total. Ich war da schon häufiger in der Philharmonie, auch bei Feitmann. Und genau, da kann ich aber sowieso nie still sitzen bei Musik. Ja. Und das finde ich so, das ist eine Art, die mich am meisten
hört. Ja. Ne? Mhm. Schön.
Ja, klassische Musik höre ich auch gern. Dvořák mag ich sehr gerne. Ja,
also breit.
Ja. Wir haben früher sonntags immer klassische Musik gehört bei uns zu Hause. Meine Eltern haben sonntags immer klassische Musik angemacht, zum Kaffee trinken und so. Ach, und während meine Schwester das dann seitdem überhaupt nicht mag, fand ich das eigentlich immer sehr schön. Das ist auch für mich eine Musik, die natürlich nicht jedes Stück, aber so die auch so Geborgenheit irgendwie für mich. Naja. Also Musik ist schon wichtig. Ich singe auch im Chor und also das ist Pfeife sehr gerne. Zum ja, schön. Meiner Mitbüro-Kollegin.
Ja. Ja, Cornelia Schäfer. Vielen, vielen Dank. Hör mal, das war also sehr, sehr, sehr kurzweilig und ich könnte noch in manche Sachen, also Reportagen oder was auch immer du gemacht hast, einfach nochmal tiefer reingehen. Aber die Idee will ich irgendwie mit dieser Nacht im Deutschlandfunk.
Sehr gerne.
Da könnte man auf jeden Fall mal dran, sollten wir auf jeden Fall mal dran bleiben.
Ja, würde mich
ich habe ja auch immer die Hoffnung, dass so ein bisschen, ich kann das nicht überprüfen, aber dass ja auch jüngere Leute immer mal reinhören, auch in so Sachen und die. Und ich finde, man kommt, wenn man in dem Bereich ist oder irgendwie tätig ist, nicht umhin, auch immer wieder mal zurückzugucken und das nicht zu vergessen. Und da können wir jetzt, sind wir ja in dem Alter, wo wir dazu auch was liefern können. Und deswegen finde ich so Schätzchen ganz interessant, die dann nochmal zugänglich
zu machen. Da schlummern noch manche tollen O-Töne in meinem kleinen Archiv, aber relativ ungeordnet. Leider bin ich die systematischste. Aber wenn wir diese lange Nacht mal digitalisieren könnten, fände ich es auch klasse.
Ja, klar. Gut, ja. Danke dir. Ne?
Danke dir. Hat Spaß gemacht.
Ja, okay, dann mach ich jetzt mal den Stecker raus.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Ich hatte ein paar Startschwierigkeiten, mit dem Podcast in die Pötte zu kommen, aber es wird hoffentlich. Kann sein, dass ich ein bisschen verschnupft klinge, weil ich eine leichte Erkältung verspüre, aber so schlimm ist es wohl nicht. Cornelia Schäfer sagte im Gespräch, dass es eine Initiation für sie war, als sie erfuhr, dass Menschen Stimmen im Kopf hören. Es ist nicht einfach, sich vorzustellen, wie das genau abläuft. Klar, wir kennen alle den Begriff innere Stimme, auf die man hört oder eben auch nicht. Ist das Bauchgefühl auch schon eine innere Stimme oder der sogenannte gesunde Menschenverstand? Ein furchtbarer Begriff, ähnlich schlimm wie Volkesstimme, lassen wir das. Und wie ist es mit Träumen? Da sieht man Bilder, aber mancher hört ja auch Stimmen, die einem Dinge sagen oder empfehlen. Lauter Halluzinationen. Und damit komme ich vielleicht etwas holprig zur psychedelischen Musik, die sich ja auch mit Halluzinationen und veränderten Geisteszuständen befasst, darauf reagiert oder möglicherweise sogar ihren Ursprung darin hat. Träume hatte ich ja schon erwähnt und darum geht es auch im ersten Track. The Electric Prunes, I Had Too Much to Dream Last Night.
Last night your shadow fell upon my lonely room. I touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. Then came the dawn, and you were gone. You were gone, gone, gone. I had too much to drink last night. Too much to drink. But I had
as I stagger from my bed. I could not bear the image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, take the gun, and you were gone. You were gone, gone, gone.
Zu viel geträumt letzte Nacht. Ein Riesenhit aus der ersten psychedelischen Ära der Ende der 60er Jahre mit typischer Fassgitarre und rückwärts gespieltem Intro. Fand ich damals toll. Heute übrigens auch noch. Es wird behauptet, der Song beschriebe einen verkaterten Morgen und meine eigentlich I had too much to drink last night. Mag sein. Der Track eröffnete ein paar Jahre später das von Lenny Kaye zusammengestellte Doppelalbum Nuggets, auf dem lauter Klassiker des psychedelischen Rock zu finden sind. Jahre später, nach der Punkphase 1976-77, kam es zu einer zweiten psychedelischen Ära in der Pop- und Rockmusik. Sowohl in Großbritannien, Kontinentaleuropa, USA und dem Rest der Welt. Ich wähle heute ein Stück einer Band aus dem sogenannten Paisley Underground in Los Angeles, die ich besonders schätze, Dream Syndicate. Steve Wynn, der Gitarrist, hat mal gesagt, er habe Dream Syndicate gegründet, um die Musik zu spielen, die er damals Anfang der 80er Jahre gern hören wollte. Außerdem dachte er zu Anfang daran, nur eine Single einzuspielen, um später sagen zu können, seht mal, das habe ich als junger Typ gemacht. Zum Glück ist es anders gekommen. The Dream Syndicate machen noch immer Musik, bringen Platten heraus und gehen auf Tour. Dream Syndicate, When You Smile.
When you smile, I don't know what to do, 'cause I can lose everything in a minute or two. It's not fair to put you against all of the years behind. Cause history kinda pales when it and you are alive. When you smile, I don't know what to do.
Psychedelia 1982. Es gibt auch heute immer noch eine Nische für psychedelischen Rock. Ich erwähne nur Vibrafoid aus Düsseldorf, die emsig Tonträger veröffentlichen und häufig live auftreten. Noch ein Hinweis. Ein neuer Film über Bob Dylan wurde jetzt auf der Berlinale vorgestellt. Titel Like a Complete Unknown von James Mangold. In USA und England läuft er schon im Kino und die Kritiken dort waren begeistert. Es geht um Dylans frühe Jahre bis zum legendären Auftritt beim Newport Folk Festival 1965, wo er erstmals die E-Gitarre einsetzte. Wieso fällt mir jetzt The Times They Are Changing ein? Zum Schluss, aus gegebenem Anlass, ein wenig Black Music. Don't Forget to Vote von Lester Finney. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Everybody, don't forget to vote now. Everybody, get out to vote now. Everybody, don't forget to vote now. Everybody, get out to vote now. Hey, everybody, don't forget to vote now. Everybody, get out to vote now. Everybody, don't forget to vote now.
take it back the old school way. Gotta give it to you raw, ain't got time to play. We're slipping bad in politics today. We'll bim bamboozle like modern day slaves. Gotta tell you that's not how it's supposed to be. Take a little advice from your homie Lester Finney. It's a dirty game, it's politics, a game that keep putting us in the mix. We don't play it well, cause we don't know the game. Then we don't vote, then we want someone to blame. We gotta step back and take a real good look. Congress document this stuff in their law book. People died and fought for you to have voting rights. Now we have a couple people to put up a good fight. So take my advice, exercise your rights. Let's vote, keep putting up a real good fight. My name is Lester Finney, I won't guide you wrong. Go cast your vote, it won't take long. Everybody, don't forget to vote now. Everybody, get out to vote now. Everybody, don't forget to vote now. Everybody,
get out. Das Wort hat der Abgeordnete Egert.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der siebten Legislaturperiode hatte ich den Vorzug, Berichterstatter für die Psychiatrie-Enquete zu sein. Und dieses Thema hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Die fachliche Zuständigkeit ist geblieben, da wo ich früher tätig war. Aber die Probleme in der Psychiatrie sind auch an vielen Punkten die gleichen, die uns damals beschäftigt haben. Und ich würde mir wünschen, dass die Betroffenheit, die ein sorgfältiges Studium der Sachverständigenkommission, die die Psychiatrie-Enquete entworfen hat, schafft, dass die sich überträgt aus diesem Raum über die veröffentlichte Meinung hin zu einer kontinuierlichen Berichterstattung über den psychiatrischen Alltag, nicht über die Sensationen, die Tagesaufmacher, wenn da mal was schief geht oder wenn da mal vielleicht auch was Neues passiert, so eine kontinuierliche Aufmerksamkeit verdienen würde. Denn das Thema, das hier heute den Deutschen Bundestag beschäftigt, gehört sicherlich nicht zu denjenigen, die auf der Sonnenseite unserer gesellschaftspolitischen Wirklichkeit angesiedelt sind. Die Psychiatrie, die Behandlung und Betreuung unserer psychisch kranken Mitbürger, auf dieses Substantiv lege ich dabei besonderen Wert, führt ein Schattendasein in unserer Wohlstandsgesellschaft. Und der Anspruch der Deutschen, eine Kulturstadt, eine Kulturnation zu sein, wird auf diesem Feld nicht eingelöst. Es reicht nicht aus, verpflichtende Namen zu Träger von Instituten machen, die das Kulturbild der Deutschen im Ausland bilden und prägen sollen und im sozialkulturellen Bereich im Feld der Psychiatrie einen erheblichen Nachholbedarf, um das so vornehm zu sagen, zu haben. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema verlangt Ernst und Aufrichtigkeit, Einsicht und sie muss uns an manchem Punkt zur Selbstkritik fähig und bereit finden. Dabei ist politische Polemik fehl am Platz und der Bundestag sollte die Chance dieser Debatte nutzen, hier seine Anregungskompetenz, der Schub, der davon ausgehen kann, hier nicht zu verschütten, denn die Verantwortung, die gemeinsame Verantwortung der Politiker aller Fraktionen und auf allen politischen Ebenen im Bund und in den Ländern und in den Gemeinden ist groß. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Mit dieser feierlichen Proklamation beginnt unser Grundgesetz und wir alle sind uns darin einig, dass dieser Satz die Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens schlechthin ist. Wenn wir uns in diesem Ziel einig sind und alle diese Verpflichtung ernst nehmen, so müssen wir uns vor Augen führen, dass wir dieser Verpflichtung gegenüber unseren psychisch kranken Mitbürgern bisher nur sehr bedingt nachgekommen sind. Die von diesem Haus eingesetzte Sachverständigenkommission zur Begutachtung der Lage der psychisch Kranken in der Bundesrepublik hat eine Menge Tatsachen zutage gefördert, die dies belegen. Dieser Vorwurf trifft uns alle, weil das Kernproblem der Psychiatrie ausschließlich von uns allen gemeinsam, unabhängig von unserer jeweiligen Aufgabenstellung in Regierung und Opposition gelöst werden kann. Das Kernproblem nämlich, dass die Voraussetzung für die Verbesserung des Loses der psychisch Kranken schlechthin bildet, liegt in der Einstellung der Bevölkerung zum psychisch Kranken. Zentrale Aufgabe ist es, diese Einstellung zu verändern. Und es ist nur zu sehr einsichtig, dass diese Aufgabe weder die Regierung noch die Opposition allein bewältigen kann. Hier stehen wir in der gemeinsamen Pflicht. Sicherlich ist in den letzten Jahren, nicht zuletzt dank der Psychiatrie-Enquete, einiges verändert und verbessert worden. Anlass zu selbstzufriedenem Schulterklopfen besteht dennoch nicht. Die Grundeinstellung unserer Bevölkerung zum psychisch Kranken hat sich nicht wesentlich verändert. Sie ist weiterhin gekennzeichnet durch Verdrängen, Verwahren, Verweigern. Auch mit noch so viel Geld werden wir nichts bewegen, wenn wir nicht die Gemüter der Bürger bewegen. Es ist einer ernsthaften Analyse wert, zu untersuchen, warum die Haltung der Deutschen gegenüber psychisch Kranken sich grundlegend von der anderer Völker unterscheidet. Sicherlich gibt es auch dort hin und wieder Vorurteile gegenüber psychisch Kranken. Dies rührt zum großen Teil daher, dass psychische Erkrankungen dem einzelnen Bürger schwer erklärt, erläutert werden können, dass sie vielen schwer begreifbar sind und seit jeher mit einer Aura des Geheimnisvollen umgeben sind. Wer sich mit einem Schizophrenen ganz fehlerfrei und logisch unterhält und eine Stunde später erleben muss, wie ihm dieser Gesprächspartner völlig unkoordinierte, wirre und fehlerhafte Dinge tut, muss der nicht annehmen, sein Gesprächspartner sei gar nicht krank, sondern wirklich verrückt in Anführungszeichen. Jeder krankhafte Prozess, sei es eine Blinddarmentzündung, ein Herzanfall oder eine Psychose, bedeutet eine Abweichung von der Norm der Gesundheit, ist also anormal. Warum empfinden wir nur bei psychisch Kranken, er sei nicht normal? Es gibt Vorurteile gegen psychisch Kranke, aber es gibt sie in England, wie in Spanien, in Frankreich, wie in Polen. Warum hat man es dort geschafft, die Vorurteile durch Information und Aufklärung abbauen zu können? Aber warum ist das bei uns in der Bundesrepublik noch nicht gelungen? Ich glaube, der entscheidende Unterschied liegt darin, in der Behandlung der psychisch Kranken während der Zeit des Nationalsozialismus. Die unvorstellbare Pervertierung der Werte, die verbrecherische Klassifizierung von Menschen in solchen mit Lebenswerten und solchen mit lebensunwerten Leben wirkt unheilvoll bis in die heutige Zeit nach. In einer Zeit, in der in anderen Ländern die Psychiatrie humanisiert wurde und entscheidende Fortschritte erfahren hat, wurde sie in Deutschland enthumanisiert. Am Ende stand die Verneinung des menschlichen Lebens als unantastbarer Wert an sich. Hadamar ist insoweit die unvermeidliche Konsequenz einer schrecklichen Entwicklung gewesen. Die Klassifizierung kranker Menschen in normale und nicht normale, das Schüren vorhandener Vorurteile gegen die nicht normalen, ihre Zuordnung zu den Lebensunwerten und am Ende der Mord, dies ist der entscheidende Unterschied für die Entwicklung der Psychiatrie in Deutschland und in anderen Ländern. Dieser Unterschied wirkt verheerend bis in die heutige Zeit und das, obwohl die Hälfte unserer Bürgerinnen und Bürger aufgrund ihres Lebensalters die Gräuel der NS-Zeit nur noch aus Büchern und Erzählungen kennen könnte. Der Einstellung der Gesellschaft zum psychisch Kranken stehen wir dort, wo wir gemeinsam mit anderen Ländern zu Beginn der 30er Jahre vor der NS-Zeit schon einmal gestanden haben. Angesichts dieser schweren Hypotheken der Vergangenheit, die in der Bundesrepublik schrittweise abzutragen versucht worden sind, ist es bedauerlich, dass im Bereich der Psychiatrie größere Fortschritte noch nicht gelungen sind. Der Abbau der Vorurteile in der Bevölkerung gegenüber unseren psychisch kranken Mitbürgern kann nur gelingen, wenn ausgehend vom politischen Raum, und das ist mehr als dieser kleine, aber illustre Kreis von Zuhörern, die aufklärende, breite, informierende öffentliche Diskussion in Gang gesetzt wird. Dies ist, ich betone es nochmal, eine Voraussetzung dafür, dass die für die Verbesserung der Lage der psychisch Kranken erforderlichen Mittel wirklich mit Erfolg eingesetzt werden können. Die Interessen der einzelnen Gruppen unserer Gesellschaft sind wohl organisiert. Wo, frage ich, sind die Interessenvertreter der psychisch Kranken? Sicherlich, es gibt eine Vielzahl von Ärzten, Sozialarbeitern und Krankenpflegekräften, die für die Interessen der ihnen anvertrauten Patienten streiten. Ihnen gebührt dafür unser Dank. Trotzdem müssen wir erkennen, dass diese Bürger allein zu schwach sind, die Mauern gesellschaftlicher Vorurteile einzureißen. Ohne unsere Hilfe, ohne die Hilfe der Politiker, kann der entscheidende Stoß, der diese Mauer zum Einsturz bringt, nicht gelingen. Deshalb brauchen die psychisch Kranken die Abgeordneten als ihre Interessenvertreter. Auch lassen Sie mich das so provokativ sagen, wenn viele von ihnen keine Stimme haben, um es uns bei Wahlen zu danken. Unsere Verpflichtung auf das Gemeinwohl unseres Volkes ist zugleich unsere besondere Verpflichtung, Interessenvertreter für die Benachteiligten zu sein. Ich habe dies deshalb so umfangreich ausgeführt, weil ich meine, dass die Diskussion der wichtigen Einzelheiten der Psychiatrie-Enquete uns in die Irre führen würde und wir uns dabei selbst verlieren würden, wenn wir nicht zugleich die Voraussetzungen angeben würden, die für einen Erfolg unserer Bemühungen erforderlich sind, bevor wir über Details reden können und Details lösen können. Noch während die Kommission an der Arbeit war, konnte einer ihrer Vorschläge verwirklicht werden. Durch eine Änderung der Reichsversicherungsordnung konnte erreicht werden, dass psychiatrische Kliniken Patienten auch ambulant behandeln dürfen. Dies war sicherlich nur eine kleinere Verbesserung in Richtung auf die Beseitigung dessen, was man in der Kürzelsprache unserer Zeit Drehtürpsychiatrie nennt. Die Jure und vor allem de facto die Gleichstellung der psychisch Kranken mit den körperlich Kranken. Verwirklichung des Grundsatzes, dass die ambulante Therapie gegenüber der stationären Therapie den Vorrang hat. Noch ein Wort zum Grundsatz des Vorrangs von ambulanter vor stationärer Therapie. Voraussetzung für einen solchen Grundsatz ist selbstverständlich ein entsprechendes, qualitativ ausreichendes Therapieangebot im ambulanten Bereich. Dann gilt, dass die Aufrechterhaltung der häuslichen Umwelt und der familiären Bindung im ambulanten Bereich selbstverständlich einen besseren Therapieerfolg verspricht als die im stationären. Dies ist auch einsichtig und unter Fachleuten wie unter Laien nicht mehr so strittig. Viele haben sich hinter den Fassaden und hinter den renovierten Fassaden häuslich eingerichtet. Auch die gilt zu schubsen. Ich würde das dick unterstreichen. Und dazu gehört logisch der Abbau der psychiatrischen Großkrankenhäuser, die Einrichtung ortsnaher psychiatrischer Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern. Der Erlass des Reichsarbeits- und des Reichsinnenministers aus dem Jahre 1942, der nach einem Urteil des Bundessozialgerichtes als Rechtsverordnung weitergilt und der unter dem Kurztitel Halbierungserlass die Kostenübernahme für stationäre psychiatrische Behandlung regelt, muss aufgehoben werden. Ich halte es für erforderlich, deutlich zu machen, dass nicht die Behandlung der Kranken in ihrer häuslichen Umwelt, in der Familie, tendenziell an eine Grenze gestoßen ist, sondern umgekehrt das Abschieben von Kranken und Behinderten in Heimen mittlerweile ein Ausmaß erreicht hat, dass dort gesagt werden muss, dass die Grenze erreicht ist. Dies ist das Problem. Wir haben es in manchen Bereichen geradezu mit Abschiebeautomatiken bei Kranken und Behinderten zu tun. Dieser menschenunwürdigen Tendenz muss entgegengetreten werden. Das Heim oder das Krankenhaus muss die letzte Möglichkeit bleiben, einem Kranken oder Behinderten zu helfen. Dieses Bewusstsein von Solidarität muss neu geweckt werden. Dabei kommt der veröffentlichten Meinung eine besondere Bedeutung zu. Das setzt voraus, dass die Frau oder der Mann an der Kamera, in den Redaktionsstuben der Zeitungen und den Rundfunkanstalten, ich habe es vorhin schon gesagt, nicht nur an den Aufmacher des Tages denkt, an die billige Sensation, sondern dass er hilft, geduldig, beharrlich und kontinuierlich im Alltag über die Probleme der psychisch Kranken zu berichten. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Meine Damen und Herren.